Zu dieser Zeit sah ich in Judäa einige, die am Sabbat in der Kälte Weintrauben auspressten. Andere fuhren Getreide vom Feld ein, beluden ihre Esel damit und brachten es zusammen mit Wein, Trauben, Feigen und anderen Lebensmitteln am Sabbat nach Jerusalem. Nachdrücklich warnte ich sie davor, ihre Waren zum Kauf anzubieten. Es wohnten auch einige Türer in Jerusalem. Selbst am Sabbat verkauften sie an die Judäer Fische und andere Waren, die sie nach Jerusalem gebracht hatten. Da stellte ich die einflussreichen Männer von Judäa zur Rede. Warum ladet ihr solche Schuld auf euch und achtet den Sabbat nicht als Ruhetag? Haben eure Vorfahren nicht genauso gehandelt? Darum hat unser Gott so viel Unheil über uns und unsere Stadt gebracht. Und jetzt fordert ihr erst recht seinen Zorn heraus, indem ihr den Sabbat missachtet. Ich ordnete an, die Tore Jerusalems am Abend vor dem Sabbat zu schließen, sobald die Dämmerung hereinbrach, und sie erst wieder zu öffnen, wenn der Sabbat vorüber war. Einige meiner Männer stellte ich an den Toren auf. Sie sollten darauf achten, dass am Sabbat keine Waren mehr nach Jerusalem gelangten. Da blieben die Kaufleute und Händler mehrmals in der Nacht zum Sabbat vor der Stadt und boten dort ihre Waren an. Ich warnte sie: Warum schlagt ihr am Sabbat euer Lager vor der Stadtmauer auf? Geschieht das noch ein einziges Mal, lasse ich euch festnehmen. Von da an kamen sie am Sabbat nicht wieder. Den Leviten befahl ich, sich zu reinigen und die Stadttore zu bewachen, damit der Sabbat nicht wieder verletzt würde. Denke daran, mein Gott, wie ich mich für dich eingesetzt habe. Hab Erbarmen mit mir, denn deine Gnade ist grenzenlos.
Damit der Sabbat nicht wieder verletzt würde. Und es ist ziemlich erstaunlich, Leute, bei aller Dringlichkeit und Priorisierung, wo der Nehemia ganz am Anfang im Nehemia-Buch so deutlich macht, es muss die Mauer wieder aufgebaut werden. Bei all den unerledigten Aufgaben und Dingen, die da umherlagen, auf einmal wird der Sabbat thematisiert im Buch Nehemia und auch in Esra. Und das in der Deutlichkeit, dass einem denkt, ja, heitere, was soll das? Vielleicht habt ihr die letzten Nehemia-Predigten nicht mitbekommen. Letzte Woche hat Matthias Saladin da sehr eindringlich darüber gesprochen, hey, warum braucht die Welt Kirche? Und sehr deutlich gemacht, hey, was für einen Zusammenhang hat das mit dem ganzen Buch Nehemia, wie das heute noch seine Wirksamkeit hat und eine Notwendigkeit von Kirche in dieser Welt deutlich gemacht. Und Kirche auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und heute geht es um den Sabbat. Denkt, jo, das ist ein interessantes Thema. Das scheint vielleicht sogar auf den ersten Blick ein bisschen schräg, dass in dem Buch Nehemia so prominent um den Sabbat geht. Weil es gibt überall Trümmer, überall gibt es irgendwas zu tun, überall liegen Dinge brach, überall werden Mitarbeiter gebraucht, überall gibt es irgendwelche Spannungen, überall ist irgendwo ein Thema, hey, lass uns was machen, hier ist was kaputt und dort und dort. Und mittendrin heißt es dann auf einmal, ihr sollt den Sabbat einhalten. Warum wird trotz der vielen Arbeit, trotz der vielen Dingen, die momentan nicht funktionieren, warum legt Nehemia so extremen Wert auf den Sabbat? Man könnte sagen, Leute, lass uns mal wieder in die Hände spucken, wir steigern ein Bruttosozialprodukt, wir machen was und chillen können wir später. Aber nein, Leute sagen, der Nehemia sagt sehr deutlich, halt den Sabbat ein. Ich muss mal bitte das Buch Nehemia noch im größeren Kontext verstehen. Die ersten 12 Kapitel von Nehemia, von 1 bis 12, die umfassende Zeitspanne von einem Jahr. Ein Jahr. 445 vor Christus. Dann vom Kapitel 12 bis 13 gibt es einen Zeitsprung von über circa 20 Jahre später. Kapitel 13 fängt 20 Jahre später an, ungefähr im Jahr 424 vor Christus. Der Nehemia ist zwischendurch wieder an den persischen Hof zurückgegangen. Und jetzt, 20 Jahre später, kommt er zurück und sieht, was da läuft und prangert das extrem an, Leute, dass ihr den Sabbat nicht einhaltet. Überall wird Handel getrieben, wird verkauft und gekauft. Und das ist alles im Vordergrund. Viel Business. Überall muss irgendwas geschehen. Und es ist klar, es gab noch enorm viel zu tun. Der Wiederaufbau von Jerusalem sollte noch über 100 Jahre dauern. Das ist also, es gab wirklich viel zu tun, wirklich. Und trotzdem ermahnte Nehemia vehement, ihr sollt einen Ruhetag einlegen. Du sollst einen Ruhetag einlegen. Alle sollen einen Ruhetag einlegen. Jetzt könnte man jetzt lang ausführen, die ganze Geschichte vom Sabbat im Alten Testament. Was bedeutet das? Was könnte das bedeuten? Wie ist das zu verstehen? Mir sind zwei andere Dinge aufgefallen im Buch Nehemia hier, wo ich euch mitgeben möchte. Und das Erste ist, was einem ins Auge springt, trotz der vielen Arbeit und so weiter und so fort, Gott hat es scheinbar nicht eilig. Gott hat es scheinbar nicht eilig. Er sagt, Gott, es gibt viel zu tun, müssen viel machen und trotzdem machen Tag frei. Und das fängt schon ganz am Anfang in der Bibel an, wo Gott selbst so einen Ruhetag macht, in 2. Mose 31, zwischen mir und den Israeliten ist er, der Sabbat, ein Zeichen für immer. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht, aber am 7. Tage ruhte er und schöpfte Atem. Und ich liebe die Übersetzung, die sagt, er schöpfte Atem. Ich glaube nicht, dass Gott nach dieser Schöpfungserzählung dann wirklich auf einmal außer Atem war. So kurzatmig, er kann nicht mehr. Aber der Begriff macht ziemlich deutlich, um was es bei diesem Ruhetag wirklich geht, nämlich um Atem holen, erfrischt, erstärkt, gestärkt werden, sich wieder sortieren und orientieren, damit man nicht außer Atem kommt. Und Gott schöpfte Atem. Gott nimmt sich Zeit, wie so eine göttliche Ruhe, um Luft zu holen. Und er sagt, look, das ist ein Zeichen. Das ist ein Zeichen zwischen meinen Nachfolgern und mir, dass Menschen sich einen Tag Ruhe können. Alle, Vieh, Sklaven, alle möglichen sollen einen Tag Ruhe haben, um Atem zu schöpfen. Und der Grundcharakter vom Sabbat war ein Freudentag. Man kam zusammen und feierte zusammen. Man aß zusammen, man lobte Gott zusammen. Es war wirklich ein kollektives und einzelnes, individuelles Atemholen. Und so bekam man Teil an der ganzen göttlichen Ruhe. So könnte man es freier definieren. Aber der Sabbat war auch ein geistliches Statement. Und ich glaube, es ist wichtig für uns heute zu verstehen, dass der Sabbat auch so eine Art geistliche, so ein Pflock ist, wo man einschlägt. Das Volk Israel machte damit deutlich, look, unser Erfolg hängt nicht nur von unserem eigenen Arbeiten ab, sondern auch von Gottes Segen. Im Neuen Testament wird wie aufgegriffen, look, der Mensch lebt nicht vom alltäglichen Brot allein, er lebt auch von einem Wort Gottes, er lebt davon, von einer Begegnung mit Gott. Und das ist ein geistliches Statement, man sagt, look, ich mache einen Tag, mache ich wirklich zu einem Tag, wo ich wirklich mit diesem Gott wieder in Connection komme, ich wirklich Atem schöpfen kann. Look, für uns hört sich das vielleicht heute ein bisschen wie überholt an. So, die meisten von uns haben wahrscheinlich 2 freie Tage, genannt Wochenende, wann auch immer das stattfindet. Könnt ihr euch mal outen, wer hat 2 freie Tage in der Woche von seinem Beruf, von seinem Arbeit? Look, trotz 2 freier Tage kommen sehr viele Menschen heute nicht mehr zur Ruhe, zum Atemholen. Obwohl wir mehr Zeit hätten dafür, fällt es vielen noch schwerer, wirklich zur Ruhe zu kommen, weil man dauernd erreichbar sein sollte, weil man immer irgendwo informiert sein möchte, weil man irgendwo wieder was sehen möchte, weiß der Geier, was alles wichtig ist, was einen abhilft, wirklich in der Ruhe Gottes einzutauchen, trotz 2 Tage. Der Nehemia lehrt uns nicht nur, dass Gott nicht in Eile ist, sondern Gott sich wirklich Zeit nimmt und sagt, look, nimm dir die Zeit, wirklich Atem zu holen. Ich bin nicht in Eile, trotz vieler Sachen, die gemacht werden müssten. Aber nimm dir die Zeit. Das ist das eine, glaube ich, wo der Nehemia uns deutlich macht. Das andere ist der Zusammenhang von den äußeren und inneren Mauern. In dem ganzen Buch Nehemia ist enorm wichtig. Es gibt einen Zusammenhang zwischen den äußeren und den inneren Mauern. Ihr seht auf dem nächsten Bild, wo ich mitgebracht habe. Da können wir jetzt vielleicht von der Struktur von dem Buch Nehemia verstehen, was ich damit meine. Können wir das mal einblenden? Ja, da. Im Kapitel 1 bis 6, da wird im Buch Nehemia beschrieben, wie die Mauer gebaut wird. Nehemia kommt dahin, er ist betroffen, er ist wirklich so eine heilige Unzufriedenheit. Der Daniel Lipp hat darüber gesprochen. Er sieht die Notwendigkeit vom Aufbau und macht sich dann im Kapitel 3 und 4 an Werk. Und im Kapitel 6 ist die Mauer schon fertiggestellt. Da kommt die Einweihung, die findet dann im Kapitel 12 statt. Und mitten in der ganzen Mauerbauerzählung zwischen Bau und Wiedereinweihung ist eingeschoben im Kapitel 8, 5 bis 10, da seht ihr da, da wurde die Tora, das Gesetz, wieder vorgelesen. Der Esra tritt auf. Und das ganze Volk Israel macht wieder so einen neuen Bundesschluss. Sie erneuern, sagen wir, doch, wir sind dein Volk, Gott, wir möchten weiter mit dir unterwegs sein. Und das mündet dann im Kapitel 8, Vers 10 in einen ganz speziellen Satz, der mittendrin wieder Höhepunkt darstellt. Da heißt es, die Freude am Herrn ist eure Schutzwehr. Mitten in der Vorlesung von dem Gesetz sagt Esra, hey, die Freude am Herrn ist eure Schutzwehr. Letztlich ist die Beziehung zu Gott für die Rückkehrer in Jerusalem das Ausschlaggebende, was sie wirklich in dem Land hält. Der Schutz, den Gott schenkt, aber der ist nicht von Mauern aus Stein abhängig, sondern kommt aus der Bundesbeziehung zu Gott. Und das machen sie deutlich im Kapitel 8, 9 und 10, sagen, das möchten wir wieder erneuern. Und ganz in die Erzählung eingeflochten ist, wird das nochmal wie deutlich gemacht, dass Gott letztlich eine Mauer ist. Und ich selbst werde eine Mauer aus Feuer um sie sein und werde zur Herrlichkeit in ihrer Mitte. Und ich selbst werde eine Mauer aus Feuer um sie sein und werde zur Herrlichkeit in ihrer Mitte, Sacharja. Look, es gibt eine Wechselbeziehung zwischen der äußeren und inneren Mauern. Und das prangerte Nehemia an. Das hat mit dem Sabbat nämlich zu tun. Look, es braucht wirklich einen äußeren Rahmen, eine Mauer aus Stein, damit die innerliche Mauer, die Beziehung zu Gott wirklich wieder gepflegt werden kann, dass Leute wieder in Ruhe eintauchen können. Es braucht tatsächlich so eine Firewall in unserem Leben. Eine Firewall, die uns wirklich in die Nähe zu Gott hineinbringt, wo wir äußerlich und vor allen Dingen innerlich wirklich die Möglichkeit schaffen, Atem zu holen. Und neben mir sagt, look, das ist notwendig. Und wie können wir das heute leben, so ein Sabbat? Wie gesagt, look, die meisten von uns haben zwei freie Tage. Und wie schon gesagt, glaube ich, sehr viele hadern damit, dass sie wirklich nicht zum Atem holen kommen. Manche entwickeln, haben in unserer Zeit so eine Aufmerksamkeitslevel erreicht vom Goldfisch. Einmal an eine Scheibe klopft, schon wieder woanders. Irgendeine neue Nachricht, ich bin schon wieder weg. Wirklich, manchmal kommt mir das so vor, wenn ich mit Leuten rede, keine drei Minuten, dann wird das Ding. Es ist eben Goldfisch. Seit Jahren produzieren wir einen Podcast aus ICF. Und auf YouTube und so weiter und so fort. Und wie das so ist mit Podcasts, irgendwann versucht man die auch mal zu analysieren, werden die denn überhaupt genutzt. Die durchschnittliche Verweildauer auf unserem Podcast. Das ist nur die Predigt, oder? Was denkt ihr, wie lang die ist? Wer sagt 10 Minuten und drüber? Keiner mehr. 10 Minuten und runter? 5 Minuten und mehr? 5 Minuten und weniger? Also genau 6 Minuten. Beim ICF Zürich 5 Minuten und noch was. 6 Minuten. Und ich kenne es von mir selbst. Wenn ich irgendwo dabei bin oder im Nachhinein irgendein Video anschaue, denke ich, oh ja, ich scroll mal vor. Das Lied kenne ich. Nächstes. Das habe ich auch schon gehört. Und komm, machen wir mal den Schluss. Wie geht denn jetzt der Schluss? Ich kenne das von mir selbst. Es gab oftmals, wir hätten alle Zeit. Und trotzdem merkt man, ja, da kommt man schnell durchscrollen. Das kriege ich denn schon nur mit, um was es geht. Ich glaube, wir tun Note dran. Das, was der Nehemia damals sagt, ich glaube, wir sind den Menschen von damals ähnlicher, als wir denken. Tag und Nacht Handel getrieben, Woche für Wochentag, immer wieder was los, kaufen, verkaufen, bauen, abreißen, weiterarbeiten. Ich glaube, wir sind ähnlicher, als uns das wirklich lieb ist. Und der Nehemiah sagt, look für deine äußeren und inneren Mauern. Gott ist nicht in Eile, look dafür. Look, dass du Zugang wirklich zu Gott findest, wo wieder Ruhe in dein Leben und ein Atemholen stattfinden kann. Und das ist wahrscheinlich für die meisten von uns sehr unterschiedlich. Der Martin Buber hat mal gesagt, alle Menschen haben Zugang zu Gott, aber jeder einen anderen. Und ich glaube, vielen ist das nicht ganz bewusst, dass sie wirklich bewusste Zugang zu Gott suchen müssen, sagen, wo kann ich mir eine äußere Mauer bauen, damit innen drin wirklich eine Begegnung mit Gott stattfinden kann. Und das hängt sehr viel damit zusammen, wie wir als Menschen gestrickt sind, wie wir uns erholen und so weiter. Meine Frau und ich sind an vielen Punkten sehr ähnlich, aber an etlichen Punkten auch sehr unterschiedlich. Meine Frau kann am Strand liegen und Bücher lesen und ist nach 2 Stunden erholt. Und ich denke nach 4 Minuten, ich habe alle Sandkörner schon gezählt, was mache ich nur jetzt? Das ist langweilig am Strand, das ist so langweilig, die Sonne brennt dir aufs Hirn und dann kannst du Sandbogen als erwachsener Mann bauen. Das ist auch nicht so wahnsinnig. Ich habe euch 7 Zugänge noch mitgebracht, wo ich von glaube, dass sie vielleicht helfen, äußere Mauern zu bauen, damit eine innerliche Firewall entsteht, damit wir zum Atemholen kommen. Leute, und wir brauchen einen langen Atem. Und das hat auch mit der Pandemie zu tun. Ich erlebe schrecklich viele Menschen, die kurzatmig geworden sind, Schnappatmung bekommen bei irgendwelchen Reizwörtern. Und ich glaube, das ist ein Zusammenhang damit, dass wir tief Atem holen wieder bei Gott, um auch so eine Spannung auszuhalten. Das ist nicht einfach nice to have. Ich glaube, das ist effektives Gebot der Stunde, geistlich Atem zu holen, um das auszuhalten. Sonst werden zu viele Menschen kurzatmig. Ich habe euch 7 Wege mitgebracht, warum 7 ist eine vollkommene Zahl. Das stimmt nicht. Man hätte auch 8 oder 9 oder 15 oder 3 oder 7. Ich fand einfach 7 gut. Und wegen mir könnt ihr das auch reduzieren auf 2, 3 und so weiter. Aber es sind 7 Zugänge, wo ich glaube, die helfen uns, eine Mauer zu bauen, um eben Atem zu holen, um das wirklich zu erleben. Der erste ist, ich nenne mal den intellektuellen Zugang zu Gott, wo wir wirklich bauen müssen. Es gibt Leute, die blühen auf, wenn sie sich zurückziehen, lesen, studieren. Zum Beispiel hier N.T. Wright, The New Testament in its World. Ein fantastisches Buch, wirklich ein Ultraschinken. Für diejenigen, die nicht so viel, ja, da hinten, ja, Herr Rammstein wird das bedeuten. Ich tue es mal nach vorne holen. Und im Livestream können wir das jetzt abfotografieren und einscannen. Ein fantastisches Buch, Leute. Und für diejenigen, die nicht so gern lesen, hat auch Bilder drin. Also man kann einfach mal durchgucken und so. Aber irre. Und manche Leute brauchen das, wirklich so einen intellektuellen Zugang. Und die erleben tatsächlich Nähe Gottes. Die erleben, wie sie zur Ruhe kommen. Die entdecken Neues. Und das ist so wichtig, dass ihr das macht. Und lest so ein N.T. Wright, das ist eine super Sache. Hört sie in den Podcast und so weiter, wirklich, wirklich empfehlenswert. Es gibt Rufe Sachen, die sind schlechter. Deren Name ich jetzt nicht nenne. Aber manche haben so einen intellektuellen Zugang. Andere sind komplett anders gestrickt und ich würde sagen, sie haben so einen beziehungsmäßigen Zugang zu der Nähe Gottes. Und ich brauche wirklich eine Gemeinschaft, damit meine ich nicht einfach, Hauptsache ich bin nicht alleine, sondern die erlebe wirklich in der Gemeinschaft das Reden Gottes. Das sind so eine Art Gruppenjunkies. Und Petrus war meines Erachtens auch so ein Gruppenjunkie, wo er sich in der Gruppe bekehrt, wenn mit der Gruppe unterwegs gewesen ist, alles was nur in der Gruppe gemacht. Paulus ist ein ganz anderer Typus. Aber die erleben tatsächlich Gott auf eine besondere Weise in der Gemeinschaft, in der verbindlichen Gemeinschaft. Und das ist der Key in der ganzen Sache. In der verbindlichen Gemeinschaft erleben sie tatsächlich, wie so ein Rückzugsort entsteht, wo sie Atem holen können. Der dritte, ein dienender Zugang. Einer meiner Bekannten ist eine Diakonisse in Basel. Die ist schon lang Diakonisse. Und als ich nach Basel kam, das war 1981, 82, 83 das erste Mal, da habe ich sie kennengelernt. Und da war sie schon Diakonisse, ist heute eine ältere Dame. Und mir war die Welt von Diakonie und Diakonissen immer fremd. So irgendwo mit dieser Tracht, dachte man, laufen wie Pinguine irgendwie da umher, das ist irgendwie, wir waren wirklich fremd. Und die Dame hat mir das eröffnet und gesagt, look, das ist für mich, ich erlebe die Nähe Gottes, wenn ich Menschen diene. Klar, das war auch ihr Beruf, aber sie hat, ich erlebe Spiritualität, wenn ich Menschen, ja, es wurde die abwäsche, die nicht mehr können. Außergewöhnlich. Und sagen, look, das tut nicht nur dem Menschen gut, tut auch meiner Seele gut. Das ist meine Berufung. Ich habe Zugang wirklich da zu der Nähe, zu Gott, der mit mir ganz nah unterwegs ist auf einmal. Einen aktionsorientierten Zugang. Menschen, die, ich bin viele Jahre sehr so unterwegs gewesen. Ich habe Gott am meisten erlebt, indem ich was gemacht habe, offene Türen gesehen habe, das könnte man machen, das könnte man machen, ja, oh, das ist eine Gelegenheit, das ist eine Gelegenheit. Und ich habe da drin sehr viel Kraft und Energie gespürt und tatsächlich sogar die Ruhe Gottes drin erleben dürfen, das Reden Gottes drin erleben dürfen. Mich hat viel Arbeit nie sonderlich gestresst. Ich fand das sehr attraktiv und fand, wow, das, ich bin mit Gott unterwegs. Es sind nicht so die klassischen Mr. Fix und Mrs. Fixit, das meine ich damit nicht, sondern tatsächlich ein Sensorium dafür zu haben, was Gott tut und irgendwo mit ihm zu klinken und durch eine Tür durchzugehen und zu erleben, da passiert was, da ereignet sich Reich Gottes und ich darf dabei sein, kann ein Weg sein, wie wirklich du auch innerlich wieder zur Ruhe kommst. Hört sich zwar paradox an, aber passt wirklich zusammen. Ein kontemplativer oder künstlerischer Zugang. In meinem Bekanntenkreis gibt es ein paar Leute, die malen. Aber die malen richtig so, richtig schön, wenn einem das gefällt. Und das Interessante ist, wenn sie davon sprechen, wenn sie künstlerisch tätig werden, sich ausdrücken, der Pinsel über die Leinwand huscht, Bilder entstehen, wie innerlich sie wirklich zu einem Atemholen kommen. Das ist nicht nur Arbeit, sie holen Atem dadurch. Einer meiner Bekannten hat daheim so ein Hausaltar aufgerichtet. Eine gewisse Ecke in ihrem Haus, wo sie sich so eingerichtet hat, dass da eine offene Bibel steht, da ist eine Kerze, so wie sie das für sich persönlich sehr wichtig findet. Das ist wie ein Rückzugsort, ein Heiligungsort, ein kontemplativer Ort, wo sie sagt, hey, da möchte ich wirklich und da komme ich auch zur Ruhe. Aber sie hat sich das wie einrichten müssen. Also dann, irgendwann habe ich das gemerkt, ich brauche das, das tut mir gut, dass ich einen gewissen Ort in meinem Wohnung, in meinem Haus habe, wo ich weiß, da gehe ich jetzt hin und da passiert was. Da komme ich tatsächlich zur Ruhe. Es ist, wenn ein kontemplativer, künstlerischer Mensch mit einem aktionsorientierten Mensch heiratet, nicht immer einfach. An dem Punkt, aber das ist ein anderes Thema. Schöpfungsorientierter Zugang, das ist was, wo ich persönlich in den letzten Jahren mehr und mehr entdeckt habe. Ich bin immer gerne in der Natur gewesen, aber ich habe in den letzten Jahren erleben dürfen, dass meine innere Mauer wirklich gestärkt wird, wenn ich Gottes Begegnung habe, wenn ich in der Natur bin. Wenn ich wandern gehe, so bünstlich sich das auch anhört. Ich bin noch nie pilgern gegangen und werde das wahrscheinlich auch nicht machen. Aber ich finde Wandern toll. Ich finde, in Bergen unterwegs zu sein, passiert tatsächlich Gottes Begegnung, Atem holen, schlechthin, auch wenn ich manchmal außer Atem bin, weil es so anstrengend ist. Oder mit dem Velo, mit dem Mountainbike unterwegs sein, ich habe nicht so ein schönes, aber einfach unterwegs zu sein, sich zu bewegen in der Natur. Und ich habe in den letzten Jahren Entdeckungen gemacht, wo ich viele Jahre früher nie gemacht habe. Wo ich wusste, ja, ja, Natur ist schön, toll, klar, durchatmen. Aber ich habe erleben dürfen, wie meine innere Mauer gebaut worden ist, Gottes Begegnung stattfinden. Und ich mache das regelmäßig, ich gehe raus, um wirklich zur Ruhe zu kommen. Vielleicht ist das ein Weg auch für dich. Und ein letzter Punkt, anbetungsorientierter Zugang. Das ist das, was wir als ICF sogar, als ganze Kirche miteinander immer wieder bewusst praktizieren. Wir werden das nachher auch machen. Und zwar ein gemeinschaftliches Singen, aber auch ein sehr individuelles Singen. gibt etliche Leute, die würden wie David sagen, ich habe mich gefreut, als wir zum Hause Gottes liefen und miteinander Gott lobten. Musik, Texte, all das, das können die Leute manchmal stundenlang hören und erleben darin tatsächlich auch eine besondere Gottesbegegnung. Und wir als Kirche haben eine lange Tradition im ICF, dass wir Musik, gemeinsame Worship immer wieder hochgehalten haben. Wir haben Songwriter, Songwriterinnen in unserer Kirche. Wir haben geniale Musiker und geniale Texter und Texterinnen bei uns, wo von dem erzählen, was das bedeutet, gemeinsam Gott zu loben. Und es ist eine Form, wo wir als Kirche bewusst miteinander praktizieren und sagen, wir machen das gemeinsam. Wir machen das nicht nur als Einzelleute, sondern wir singen das. Das ist der einzige Ort, wo wir mal wir zusammenkommen und wir machen das jetzt gemeinsam. Das ist auch eine Möglichkeit, um wirklich innerlich zur Ruhe zu kommen. Wer bist du? Keine Ahnung, aber ich ermutige dich, Luke, halt einen Sabbat. Nimm dir Zeit, in der Pandemie Atem zu holen, bevor es wirklich kurzatmig wird. Schau für deine inneren und äußeren Mauer. Jesus erklärt einem Pharisäer mal ziemlich deutlich, der Sabbat ist für Menschen gemacht. Es geht nicht darum, irgendeine gewisse Regel einzuhalten und dieses und jenes, sondern der Mensch, der soll Atem holen. Das ist die Grundidee, Erfreudetag. Und die Pharisäer hatten alles Mögliche draus gemacht, mit sich Regeln, mit sich, das muss man machen, so und so viele Schritte gehen, das ist schon zu viel. Das zieht sich bis in eine neue Zeit hinein. Auch heute noch im Judentum gibt es ganze Strömungen, die am Sabbat durch kein elektrisches Gerät bedienen. Ich habe einen Backofen daheim und der hat tatsächlich eine Sabbateinstellung. Ich habe die extra abfotografiert für euch. Sabbateinstellung. Und das ist so toll. Da kann ich an einem anderen Tag vorher alles programmieren und ich muss den Ofen nur auf und zu machen. Ich soll nie bedienen, nie bedienen. Ist denn alles fertig, wenn ich es auf... Aber steht dahinter, steckt ein Denken, ich muss das ja richtig machen, sonst ist der Sabbat nicht eingehalten. Um das geht's nicht. Gott ermutigt dich. Gott fordert dich sogar ein Stück heraus. Vielleicht ermahnt er den einen oder anderen von euch auch und sagt, lueg für einen Atemholen in deinem Leben. Lueg dafür, lueg, dass die innere Mauer, innerliche Firewall wirklich da ist, ein Ort von einer Begegnung mit Gott. Und das kannst du individuell machen, du kannst es auf deine Art und Weise machen, aber mach's. Mach's. Und bei zwei freien Tagen sollte man es vielleicht hinkriegen. Könnte ja sein, oder? Amen. Darf ich euch bitten, aufzustehen? Ich möchte noch mit uns beten. Und wir nehmen jetzt noch eine Zeit vom Worship miteinander. Als Gemeinschaft, als ganze Kirche sagen wir, look, wir singen diese Lieder und für den einen oder anderen wird das für euch ein sehr wichtiger Moment sein, weil wir wirklich dadurch zur Ruhe kommen können. Vater im Himmel, danke, dass du uns so eine Ruhe gönnst, dass du uns das selbst so zusagst, Atem holen und das möchten wir. Wir brauchen das. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jedem von uns auch noch mehr Wege aufzeigst, wie wir Atem holen können und zu Männer und Frauen noch mehr werden, die Spannung aushalten, die durchatmen können und wissen, wo ihre Heimat ist. Danke für deine Gegenwart und möchte ich bitten, dass du weiter zu uns sprichst hier.